Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Wir wurden verändert, um zu verändern. Jetzt ist mein Mikro gerade hier rausgerutscht, aber jetzt passt. Okay. Wir wurden verändert, um zu verändern. Wir, die wir ein Teil der Ortsgemeinde sind, können diese Hoffnung in unser Umfeld hineintragen. Und diese Hoffnung, die gibt uns Gott. Und wie das passieren kann, Jesus hat einen Plan. Und darüber möchte ich gerne in den nächsten Minuten mit euch nachdenken. In den letzten Wochen hatten wir eine Predigtreihe zu dem Thema Jüngerschaft leben. Und wir haben uns folgende Inhalte angeschaut. Bei Jesus bleiben, Jesus ähnlicher werden, tun, was Jesus getan hat und Jüngerschaft in Gemeinschaft leben, letzte Woche. Und heute, da geht es um das Thema Jüngerschaft, die sich vervielfältigt oder auch Jünger machen Jünger. Und Jesus gab uns einen Auftrag. Und diesen Auftrag, den hat Lilly uns vorgelesen. Und diesen Text möchte ich gerne mit euch ein bisschen reflektieren und anschauen, was das für uns bedeuten kann und was es auch mit dieser Vision zu tun hat. Ich starte mal mit einem kleinen Bild. Wer von euch hat schon mal eine Kerze mit einer anderen Kerze angezündet? Ja, so einige. Ich versuche es mal. Also bei mir funktioniert es nicht. Warum? Ich kann nur jemanden anzünden oder etwas anzünden, wenn ich selber brenne. Und darf ich euch heute ein Stück weit herausfordern, so ein bisschen challengen, mit euch Klartext reden? Ja, einige nicken, andere haben schon Angst. Ihr müsst diese Fragen nicht mir beantworten, aber ich stelle sie einfach mal so für euch selber als Reflexion. Wie sieht dann die Flamme der Nachfolge oder der Jüngerschaft bei dir aus? Ist sie vielleicht ganz klein geworden? Vielleicht sieht man nur noch einen kleinen glimmenden Docht? oder vielleicht sogar kurz vor dem Erlöschen? Oder brennt sie lichterloh? Ist es so, dass die Alltagssorgen das alles kleinhalten, unterdrücken, dass man das gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass ich doch eigentlich ein Jünger Gottes bin, ein Nachfolger Gottes? Wie kann ich wieder brennen, dass mein Feuer entfacht werden kann? Ich möchte euch mal hineinnehmen in so einen Perspektivwechsel. Mal die Brille von Gott aufsetzen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ihr wisst, was ich meine. Mal einen Perspektivwechsel, um zu schauen, was ist eigentlich das Herzensmotiv von Gott hinter dieser Überschrift Jüngerschaft für Vielfältigen. Und ich habe, also ich glaube, es gibt ganz viele Motive. Ich habe 3 exemplarisch mitgebracht. Und 1 steht ganz oben, das ist die Liebe. Wir kennen den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er hat uns so sehr geliebt. Er liebt uns immer noch so sehr, dass er was gemacht hat? Sein Zweitbestes oder Drittbestes hingegeben hat? Nein, er hat sein Bestes hingegeben für uns. Das war ein Liebesbeweis. Er hat gesagt, ich gebe das hin, was für mich am kostbarsten ist, seinen einzigen Sohn. Und warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sowohl hier als auch später die Verbundenheit mit Gott. Ein zweites Motiv. Er möchte, dass jeder gerettet wird. Das steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist ein Herzensmotiv von ihm. Das schlägt so sehr in seinem Herzen, dass er sagt, ich möchte, dass jeder, nicht 2, nicht 5, nicht 17, dass jeder gerettet wird. Und noch ein drittes Bild, um das abzurunden, finden wir in Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Im Alpha-Kurs, bei meinem Vortrag, da gab es so ein Bild von einem Maler, der hat eine Tür gezeichnet, wo der Türknauf nur von innen zu sehen war. Draußen gab es keinen Türknauf. Das heißt, draußen steht Jesus an der Herzenstür und sagt, ich klopfe an. Und wir dürfen entscheiden, ob wir ihn hineinlassen oder nicht. Und in einer englischen Übersetzung, da steht, behold, I stand at the door of the church. Ich stehe vor der Tür der Kirche oder der Gemeinde. Egal, wie wir das deuten, für jeden Einzelnen oder vor der Gemeinde. Er steht da und sagt, öffnest du mir die Tür? Zu jedem Einzelnen, der das hört. Und dann kann man sich fragen, okay, welchen Mehrwert hat es denn? Ich habe vor einigen Wochen oder Monaten mal hier so im Raum gefragt, was habe ich denn durch dieses Leben mit Jesus? Und dann habt ihr mir hier aus den Reihen so einiges zugeworfen und die Technik hat das mal aufs Papier bzw. auf die Folie gebracht. Und wenn wir uns diese Bilder von damals oder diese Punkte von damals noch anschauen, dann habt ihr gesagt, ich habe Angst vor dem Tod verloren. Ich habe einen Sinn im Leben gefunden. Ich kann wieder glücklich sein. Ich habe Hoffnung trotz schwieriger Umstände in meinem Leben. Und ich weiß, ich werde niemals mehr allein sein. Ich bin von der Schuld befreit. Gott hat mich befreit. Ich habe mehr Zufriedenheit im Alltag. Ich fühle mich wohl, Wohlsein. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Ich spüre wahre Liebe und ich durfte Vergebung lernen. Und ich ergänze mal, und ich durfte Vergebung erfahren. Und die Punkt, Punkt, Punkt heißt, wir könnten es noch weiter fortführen. Das heißt, es gibt so viel, was Jesus uns geben kann und geben möchte. Sein Herz schlägt dafür. Und jetzt stellen wir uns einfach mal die Frage, wenn du dich so hineinbeamst nach Berlin, egal in welchem Bezirk, und die Menschen dir anschaust, kannst du dir vorstellen, dass das, was hier steht, dass das begehrenswert ist? Dass das etwas ist, wonach die Menschen suchen? Und das Tolle ist, wir haben einen Schatz gefunden in Jesus, in dem Glauben mit Gott, den wir weitergeben können. Und die Frage ist, tun wir das? Und die Frage ist, trauen wir uns? Bevor wir uns den Auftrag näher anschauen, Lilly hat es kurz schon gesagt, in welchem Kontext es spielt, möchte ich diesen Zeitpunkt noch mal genauer beleuchten. Ja, Jesus war gekreuzigt worden, er war auferstanden und beide Marias sind ihm begegnet. Ja, und das war der Vers 29, unterwegs begegneten sie Jesus und Jesus sagte, seid gegrüßt. Sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Und Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Jesus ruft also sie zusammen, weil er noch etwas sehr, sehr Wichtiges ihnen mitteilen möchte. Das ist hier so eine exponierte Position, das heißt, das war einer seiner letzten Botschaften auf dieser Erde, bevor er in den Himmel hinaufgefahren ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, let's go to Galiläa. Und das sehen wir in Vers 16. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Und die Bibel ist so ehrlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger in dieser Situation komplett überfordert waren. Ja, sie haben miterlebt, wie er gekreuzigt wurde. Sie haben miterlebt, wie er verhaftet wurde. Und all das bewegt sie. 3 Tage sind vergangen und plötzlich ist er wieder da. Aber dann auch die Frage, ist er das wirklich? Kann ich das glauben? Traue ich meinen Augen? Und sie haben den Lehrer, den Meister aus ihrer Mitte genommen und jetzt taucht er plötzlich wieder auf. Und Jesus sagt Folgendes zu Beginn zu seinen Jüngern, Vers 18. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wenn ich das mir so auf der Zunge zergehen lasse, das ist erstmal ein Statement, oder? Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dieser Gott, der ist in mir und der ist bei mir. Er ist der Sohn Gottes. Und dann geht es weiter, Vers 19, und darum geht. Und da pausiere ich mal. Darum geht. Es heißt nicht, und darum wartet. Oder darum wartet, bis sie in eure Kirche kommen. Oder auch nicht rumsitzen und glauben. Sondern hier steht, aktiv eine Initiative ergreifen, als Botschafter gehen und macht alle Völker und Nationen, und bei alle bleibe ich kurz noch stehen, alle meint alle, sowohl die in der Ferne als auch die in deiner Umgebung sind, und alle schließt niemanden aus. Das heißt, egal welcher Herkunft, welcher Nationalität, Mann, Frau, egal wer, alle sind gemeint, und oft ist es so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass wir bei uns im Geiste so ein bisschen filtern und glauben, ich glaube, das mit dem Glauben, für den wird es wahrscheinlich eher nichts sein. Oder? Nee, was mag der wohl denken? Oder diese Angst so vor der Reaktion, die man dann haben könnte. Und ich frage mal so in die Runde, wer von euch, die ihr hier sitzt, bist du hier, weil jemand anders, ich klammere mal die eigene Familie aus, dich angesprochen hat? Wer ist hier, weil jemand anders dich angesprochen hat und zu Gott gewiesen hat? Ja, eine Menge Menschen. Und das heißt, dir wurde eine Chance gegeben, etwas Wertvolles, etwas Wichtiges in deinem Leben kennenzulernen. Und warum hat Jesus dieses Vorgehen der Multiplikation ausgerechnet rausgesucht? Ich glaube, dass das eine enorme Stärke, eine enorme Dynamik hat, wenn wir mit den Menschen einzeln ins Gespräch gehen, ihnen erzählen, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe. Und es gibt auch so bestimmte Vertriebssysteme, vielleicht kennt ihr noch so Tupper-Partys, ne? Da hat man die Menschen einzeln eingeladen, oder meine Mutter war mal so Avant-Beraterin, dann hat sie Menschen angesprochen und gefragt, Mensch, möchtest du was? Dann kamen sie zu Hause zusammen und das war so Networken, Netzwerken. Und Jesus hat nicht das Ladengeschäft Kirche, wo alle hinkommen. Nein, er hat gesagt, ihr einzeln geht in euer Umfeld, sprecht mit den Leuten und erzählt ihnen von dem, was ihr erlebt habt und macht sie zu Jüngern. Was heißt Jünger? Darüber haben wir in den letzten Wochen viel gehört. Nachfolger. Es steht dort nicht, mach sie zu Gläubigen. Ich habe mal so eine Interpretation gehört, Glauben tut auch der Teufel, dass es einen Gott hat. War ein bisschen, ja. Aber wir sollen Jünger, wir sollen Nachfolger sein, wir sollen nicht Kirchenmitglieder machen, wir sollen auch nicht religiöse Menschen machen. Nachfolger Gottes. Und warum funktioniert es so oft in der Praxis nicht? Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Ich glaube, wir haben oft Angst vor der Ablehnung, dass so Sätze kommen wie, lass mal stecken, ist nichts für mich, oder nee, danke. Und ich möchte euch Mut machen, nochmal drüber nachzudenken, vielleicht auch durch diesen Perspektivwechsel, was dahinter steht. Vielleicht fühlen wir uns auch zu unqualifiziert. Was ist, wenn irgendeine theologische Frage kommt? Ja, manche denken auch, das ist die Aufgabe des Pastors. Der kann es ja machen, ne? Und andere wiederum sind einfach abgelenkt, dass man dieses Thema nicht mehr auf dem Fokus hat. Und bei der Jüngerschaft, da geht es nicht um Perfektion. Ganz ehrlich, die Jünger Jesu waren es auch nicht. Ja, Frank hat es letzten Sonntag schön plastisch dargestellt, was für unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten da waren. Und keiner von denen war perfekt. Aber sie waren gehorsam und sind diesem Auftrag nachgegangen. Und du musst nicht alles wissen. Dafür haben wir einen Theologen, nein, oder Peter. Also, ich möchte euch so diese Angst nehmen. Wenn du erzählst, was du mit Gott erlebt hast, und ihr habt mir vorhin so einiges aufgelistet, das macht Mut für andere zu sagen, wow, kann ich das vielleicht auch erleben? Kann ich das in meinem Leben auch erleben? Kann ich diesen Mehrwert für mich erfahren? Und sei mutig, und verweise auf Jesus. Und das Gute ist, er ist derjenige, der handelt, der Menschenherzen bewegt. Und es gibt so einen Spruch, predige die gute Nachricht und wenn nötig, gebrauche auch Worte dazu. Ja, predige die gute Nachricht, wenn nötig, gebrauche auch Worte dazu. Und ich kenne es aus der Kindererziehung, da heißt es auch, du kannst deine Kinder noch so erziehen, die machen dir doch alles nach. Insofern lebe es vor. Und ich habe meine Frau gebeten, einmal nach vorne zu kommen. Ich hätte sie nicht kennengelernt vor 25 Jahren, wenn nicht jemand anders das vorgelebt hätte. Und sie wird kurz berichten, was sie erlebt hat.
Sehr gerne. Also hallo erstmal. Als ich damals meine erste Berührung mit Jesus hatte, war ich keine von denen, die irgendwas auf dem Schirm hatten, was da auf der Liste gerade stand, was Jesus letzten Endes geben kann. Ich hatte gar keine Ahnung, dass ich überhaupt irgendetwas suche. Dann habe ich dadurch, dass ich einen Hund hatte und die Nachbarn gegenüber einen Hund hatten, sind wir zusammengekommen, wir waren zusammen spazieren. Ich habe die Familie kennengelernt, weil ich jemanden brauchte, der nachts auf meinen Hund aufpasst, weil ich an der Gastronomie gearbeitet habe bis nachts um 3. Und so bin ich einfach in diese Familie hineingerutscht. Was ich nicht wusste, ist, dass es eine Pastorenfamilie ist mit 5 Kindern, weil es war bei denen einfach laut und wild. Und es war jetzt nicht irgendwie so über, wo ich jetzt, ich hätte nicht gedacht, das sind Christen, sondern das sind einfach Menschen, die sich lieben, die Liebe in sich tragen und das weitergeben. Das hätte ich da nicht so formulieren können, aber es war so offensichtlich und es hat mich berührt. Einfach, weil etwas anders war, als das, was ich kannte. Ich habe eine tolle Familie gehabt, Papa, keine Frage, ja. Aber es war einfach anders, weil es eben dort mit Jesus war und bei uns, wo ich herkomme, eigentlich nicht. Und es hat mich berührt. Ich kann es nicht sagen, was passiert ist, aber es hat mich berührt. Ich wollte mehr davon. Es war wie so ein Sog, wie so nach Süßigkeiten. Und die jüngste Tochter, damals 8 Jahre, mit der war ich immer spazieren mit dem Hund. Und ein Hund ist übrigens ein hervorragendes Evangelisationswerkzeug. Kann ich nur empfehlen. Die hat sich mit 8 Jahren taufen lassen. Und ich dachte, okay, was ist denn das, taufen lassen? Und sie meinte, Tanja, du musst unbedingt mitkommen, du musst unbedingt dabei sein. Ich will, dass du bei meiner Taufe dabei bist. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, wenn sie sich das so wünscht mit 8 Jahren, natürlich. Also gehe ich dahin und das war dann meine Geschichte, weil ich da in dieser Gemeinde halt erstmalig auch erfahren habe, was es heißt, ja, Jesus leibhaftig zu erleben, vor allen Dingen hinterher. Soll ich noch mehr erzählen, Schatz? Das reicht schon?
Danke. Jesus erlebbar machen, erfahrbar machen, echt sein, authentisch sein, so dass andere, die dich erleben, sagen, wow, das, was der hat, das möchte ich auch. Ich möchte das, was ist das Geheimnis dahinter? Und apropos Taufe, das kommt ja dann in den nachfolgenden Vers, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich ergänze das mal, was ich zu der Taufe noch erlebt habe. Tanja war vor einer Woche oder 2 Wochen auf Fuerteventura mit ungefähr 23 Frauen, so Business-Trip, und 3 davon waren Christin. Und dann schickt sie mir ein Video, dann haben sie mit der einen ein Gespräch geführt und sie war bereit, sodass sie sie dann einfach dort im Nordatlantik getauft haben. Geht. Insofern möchte ich euch ermutigen, mutig zu sein, Chancen wahrzunehmen. Menschen sind offen. Wir haben das zigfach erlebt und ich glaube, wir könnten ganz, ganz viele Erfahrungsberichte hier mit euch teilen. Und wie kann es ganz praktisch aussehen? Lebe es vor. Lebe es vor. Und jetzt auch mal so eine ganz ehrliche Frage. Und ich brauche keine Antwort. Die kann jeder für sich beantworten. Ist dein Leben nachahmenswert? Ich habe vorhin gesagt, ich stelle ein paar kritische Fragen. Ist dein Leben so, wenn andere Menschen dich in Dialogen erleben, dass sie sagen, wow, was für ein feiner Kerl oder Dame? Ist dein Leben im Handeln so, dass du die Liebe Gottes durchträgst? Ich weiß, keiner von uns perfekt und darum geht es mir überhaupt nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir dürfen uns verändern lassen, auch ich. Ich weiß noch, als Kollegen mich dann irgendwann kennenlernen durften und dann zum Geburtstag, dann kamen so oft Sätze wie, Mensch, und bleib, wie du bist. Ich wusste, was sie meinen, aber ich habe mir insgeheim gedacht, nein, will ich nicht. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will noch mehr werden wie Jesus. Ihr versteht, was ich meine. Wie kann es praktisch aussehen, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, dass du sagst, Mensch, und wenn du mehr über diesen Gott wissen willst, ich schenke dir eine Bibel. Fang doch einfach mal im Neuen Testament an. Und wenn keine Bibel da ist, das habe ich einmal gemacht, habe gesagt, hier, geh auf App Store, lade dir die runter und fang an zu lesen. Und ihr werdet staunen, die tun das. Das habe ich erlebt. Ja? Und Britta war vorhin hier mit dem ganzen Team. Alpha-Kurse sind eine gute Möglichkeit, mehr über Jesus, über Gott zu erleben oder auch die Kleingruppen. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Und Jesus endet seinen Auftrag mit dem folgenden Satz. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Und das ist für mich so eine Wohltat zu wissen, ich mache es nicht aus meiner Kraft. Er, der allmächtige Gott, der ist bei uns, der ist bei dir und auch bei mir. Und er lässt uns nicht alleine. Und im Englischen wird dieser Auftrag, wir nennen das manchmal Missionsbefehl, im Englischen gibt es so einen Begriff, heißt The Great Commission. Und wenn man dieses Wort Commission mal auseinandernimmt, Co und Mission, ja, wie so ein Co-Pilot, Co-Mission. Ich bin da nicht alleine in der Mission unterwegs als Botschafter, sondern ich habe jemanden an meiner Seite und der kann vieles bewirken. Und eine Sache habe ich tatsächlich mal gegoogelt. Ich habe geschaut, was sagt denn so das Netz über Menschen, die Jesus Christus nachfolgen? Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erhebungen über viele Jahre, was für Veränderungen bei diesen Menschen passieren. Das, was wir vorhin in der Folie hatten, das war aus euren Reihen. Und ich schmeiße jetzt euch mal an die Wand, was im Netz zu finden ist. Dort heißt es, charakterliche und persönliche Veränderungen finden statt. Entwicklung neuer Werte, Charakterformung, Abwendung von negativen Eigenschaften. Ihr seht, es ist relativ wissenschaftlich und allgemein formuliert. Oder mentale und emotionale Gesundheit. Menschen finden durch Gott innere Ruhe und Frieden, Überwindung von Süchten, Hoffnung von Krisen. Da waren viel, viel mehr Punkte. Ein weiterer Punkt, Erfahrung der göttlichen Gegenwart, persönliche Beziehung zum Schöpfer, Kraft des Glaubens, Kraft der Vergebung, seelische und körperliche Heilung. Das heißt, Gott hat durch diese Beziehung nicht nur die Liebe, die er uns gibt, sondern noch viel, viel mehr, die er uns geben kann, was unser Leben verändern wird. Und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der war so Anfang, Mitte 20, vor einem Jahr ungefähr, irgendwo in Süddeutschland. Und der hat mir Folgendes gesagt. Ich bin überall gewesen, bin hier in Deutschland aufgewachsen und dann kam ich irgendwo in Brasilien in einem Urwald an und habe dort von einem Evangelisten, von einem Missionar über die Liebe Gottes erfahren. Ist das nicht verrückt? Die Nachbargemeinde, die Ortsgemeinde ist gleich um die Ecke und er erfährt die Liebe Gottes in Brasilien, irgendwo im Urwald. Einfach mal zum Nachdenken. Und vielleicht auch noch ein Perspektivwechsel. Wir sind nicht Bittsteller, wir sind Botschafter erstmal. Und ich war einmal in der indischen Botschaft und da war es so, als der Botschafter dann reinkam, dann sind alle aufgestanden. Ich so, oh, wow. Das heißt, das war so ein Zeichen von Respekt und Achtung. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier mit stolzer Brust durchgegenlaufen, aber dass wir uns bewusst machen, wer sind wir in Gott? Wir sind seine Botschafter, wir sind seine Kinder und wir haben etwas anvertraut bekommen und das ist Jesus Herz und Jesus Auftrag, dass wir das nicht für uns behalten, sondern weitergeben, multiplizieren. Und vielleicht hilft es dir, wenn du sagst, okay, ich bin wie so ein Chancengeber. Ich gebe einem Menschen eine Chance, in seinem Leben eine Veränderung zu erleben. Und was kann man mit einer Chance machen? Ist wie mit einem Geschenk. Entweder ich kann es nehmen oder ich kann es ablehnen. Aber dann war es die Entscheidung des anderen. Und das ist fein, egal wie die andere Person sich entscheidet. Aber du darfst ein Chancengeber sein. Und in dem Video von Anfang haben wir gesehen, wir wurden verändert, um zu verändern. Und wenn wir ein Teil der Ortsgemeinde sind, können wir diese Hoffnung in unser Umfeld hineintragen. Egal, ob das der Bezirk ist, ob das seine Schule ist, ob das sonst wo ist. Und zwar die Hoffnung des Geistes, des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, des Gottes. Und ich möchte mit einer Frage schließen. Möchtest du vielleicht das Licht, was schon so erloschen ist, anzünden lassen. Vielleicht brauchst du auch einen zweiten Versuch, sodass es leuchtet. Und die nächste Frage ist, möchtest du das Licht für dich behalten oder bist du bereit, diesem Auftrag nachzugehen? Jünger machen Jünger, Jüngerschaft multiplizieren, zu sagen, okay, ich behalte mein Licht nicht für mich. Und das ist ja das Schöne, du kannst es weitergeben und deine Flamme, die leuchtet trotzdem weiter. Und das ist eine Multiplikation möglich. Die Familie Dippel, die damals Tanja positiv beeinflusst hat, ja, hat dazu beigetragen, dass sie andere Menschen diese Chance geben kann. Jeder von uns hat die Chance. Wir werden jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, bevor wir zum Abendmahl gehen. Und lass es einfach sacken für dich. Lass es sacken und schauen, wenn du dieses Herzmotiv von Gott dir nochmal vor Augen führst. Er hat die Liebe für alle Menschen. Er möchte, dass alle errettet werden. Aber er macht es nicht alleine, sondern sein Konzept ist, dass er sagt, ich möchte dich gebrauchen, dich und dich dazu gebrauchen. Und möchtest du dich gebrauchen lassen?